Ja, ich freue mich auf die Predigt heute. Genau, ich habe ein bisschen was mitgebracht, ein bisschen was gemalt wieder. Ich finde immer, eine halbe Stunde zuhören, da muss man sich gut konzentrieren. Wenn man ein bisschen was hat zum sich orientieren, dann ist das eben schön. Mir macht es Spaß, ein bisschen zu kritzeln, deshalb habe ich euch was mitgebracht. Ich sage kurz ein paar Worte zu Coworkers, ganz schnell, weil ich nachher noch zwei Beispiele dazu bringe. Coworkers, das sind ja auch einige Leute hier aus der Chapel, die mit mir dort eben arbeiten. Unser Slogan ist: Mit Gott die Welt bewegen. Und wir wissen, dass wir von Gott getroffen wurden, dass uns das bewegt hat eben. Und das bringt uns dazu, mit anderen Menschen, mit anderen Christen weltweit zusammenzuarbeiten, damit eben Menschen Glaube, Hoffnung und Liebe erleben. Das ist so das, was uns unter den Nägeln brennt. Und das machen wir, indem wir finanzielle Unterstützung für Kirchen und christliche Initiativen in Afrika, Lateinamerika und Asien geben oder indem wir Fachkräfte, Freiwillige und Praktikanten aussenden, wie zum Beispiel der Daniel Pianka, der jetzt gerade wieder aus Indonesien zurückgekommen ist. Der war eben auch mit uns unterwegs. Sind Leute, die ihre Komfortzone für eine gewisse Zeit eben verlassen und die dann sagen: Ich möchte dort Menschen und Gott dienen. Genau, wir haben am Himmelfahrt in kurzer Zeit, am 18. Mai, haben wir eine große Konferenz hier in der Liederhalle. Herzliche Einladung dazu. Da gibt es auch ein Musical, das im Anschluss stattfindet. Paul und Gretel heißt es, von Paul Schneider handelt es, ein Christ und ein Pastor, der in der Nazizeit im KZ war und von dort aus gepredigt hat. Genau, geht es um verfolgte Christen eben. Das so ein paar Stichworte zu Coworkers. Ich sage eben nachher nochmal, zwei Beispiele werde ich erwähnen und jetzt möchte ich aber in die Predigt einsteigen mit ein paar Fragen an euch. Wie ist eigentlich deine Beziehung zu Gott? Wie würdest du sie aktuell beschreiben? Ist es so eng und vertraut oder manchmal voller Zweifel und Fragen? Ist sie gleich über die Zeit? Oder ist deine Beziehung mit Gott in der letzten Zeit gewachsen? Und sehnst du dich manchmal nach Veränderung oder nach Wachstum? Und um Wachstum und Veränderung geht es auch heute in der Predigt. Ich habe mit dem Roland vorher gesprochen, was könnte das Thema für heute eben sein? Und er meinte: Mach doch mal was zur Jahresvision, in der wir eben auch drinstehen. Da gibt es ja die drei Punkte: gefestigt, befähigt und präsent. Es geht jeweils um Wachstum im Glauben, Wachstum in der Leiter- und Mitarbeiterschaft und vor Ort. Und der Roland meinte: Wie wäre es denn was zum Thema befähigt sein durch Wachstum in unserer Berufung? Da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht und mir überlegt, ja, wie ist es denn jetzt mit Wachstum und wie geht es in unserer Berufung? Wo sind wir da eigentlich auf dem Weg? Wo wollen wir hin? Und ich habe eine These mitgebracht oder eine Aussage, genau, dass Wachstum und Veränderung geschehen durch Begegnungen mit Gott. Darum geht es heute, um unsere Beziehung mit Gott, unseren Glauben und wie wir da drin eben wachsen können. Und der Predigttext steht in 1. Mose 32, 23 bis 32, da geht es um Jakob, einen der Stammesväter vom Volk Israel, ein Mann, der schon total viel mit Gott erlebt hat, der also nicht am Anfang von seinem Glauben stand, der mitten im Glaubensleben trotzdem von Gott hart herausgefordert wurde und verändert wurde. Und das ist eine ziemlich spannende Geschichte, finde ich. Und wir schauen uns diese Begegnung zwischen Jakob und Gott an. Und ich habe vier Punkte dazu. Das eine ist: Wie ist Jakob in diese Situation reingegangen? Also woher kommt er her? Das zweite ist: Wie sah diese Begegnung dann eigentlich aus? Das dritte: Wie geht er wieder raus? Was hat er da erlebt und was hat ihn da verändert? Und das vierte: Was bedeutet das für uns? Was können wir daraus eben mitnehmen und lernen? Und als Fazit habe ich, oder genau was wir sehen werden, ist, und das begeistert mich in diesem Text und auch an Gott, dass Begegnungen mit Gott Menschen verändern, uns selbst und die anderen Menschen, die Gott eben, die auch Gott nachfolgen. Und es zieht Kreise in die Welt rein oder in unser Umfeld. Genau, und da werde ich eben nochmal zwei Beispiele von unserer Arbeit aus dem internationalen Kontext erzählen. Jetzt lesen wir den Predigttext, 1. Mose 32, 23 bis 32. Ich lese uns das vor. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog durch die Furt des Jabbok. Er nahm sie und führte sie durch den Fluss, sodass hinüberkam, was er hatte. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er an, dass Gelenk seiner Hüfte und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sage doch, wie heißt du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Penuel, denn ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Penuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. Das ist unser Text. Und ich starte mit dem ersten Punkt. Wie geht Jakob in diese Situation rein, in diese Begegnung mit Gott? Und da gehen wir ein bisschen zurück. Da ist Abraham, der Stammesvater vom Volk Israel, der von Gott diese Verheißung empfangen hat, dass er viele Nachkommen bekommen wird. Und sie werden das auserwählte Volk von Gott eben sein und im verheißenen Land leben. Und Abraham hatte einen Sohn, das war Isaak, der hatte wiederum zwei Söhne, Zwillinge, der Erstgeborene, der Esau, und der Zweitgeborene, der Jakob eben. Und es war üblich, dass der Erstgeborene den Segen und das Erbe erhält. Hier war es aber so, dass da eine spannende Dynamik zwischen den beiden war. Und der Esau, dem war das Leben im Hier und Jetzt wichtiger und deshalb hat er sein Erstgeborenenrecht um ein Essen an Jakob verkauft. Und zusätzlich hat sich Jakob den Segen seines Vaters durch einen Betrug erschlichen. Man kann also sagen, dass Jakob ein Betrüger oder ein Intrigant auch war. Und nachdem Esau das entdeckt hat, ist er sehr wütend geworden und hat eben gesagt, ich bring dich um. Und Jakob flieht daraufhin weit weg zu seinem Onkel und bleibt dort 20 Jahre. Er bleibt dort 20 Jahre und heiratet, hatte zwei Frauen, einige Kinder und viele Schafe und wird ein reicher Mann. Und nach 20 Jahren merkt er, dass es wieder Zeit war, zurückzugehen und er erhält von Gott den Auftrag, in das verheißene Land zu gehen. Und die Herausforderung, die sich ihm aber gestellt hat, war, dass er ja seinen Bruder Esau wieder treffen wird und er wollte ihn ja umbringen. Und tatsächlich zieht er ihm auch entgegen mit 400 Mann, also ganz schön viele. Und Jakob bekommt Angst und er bereitet sich dann intensiv darauf vor, schickt mehrere Boten voraus mit großen Geschenken, um den Esau eben umzustimmen. Und er teilt seine Herde in zwei Teile, seine Leute eben auch, schickt sie an unterschiedliche Orte, damit sie nicht alle umkommen. Und er bringt seine Frauen und seine Kinder in Sicherheit und er bleibt alleine zurück. Und das ist unsere Szene in dem Text. Jakob ist allein und er hat Angst. Und ihn holt seine Vergangenheit ein. Das lesen wir eben kurz vor unseren Versen. Und das sehen wir auch noch. Es wird auch so beschrieben, es war dunkel. Und ich glaube, dass dieses äußere Dunkel auch ein Bild ist für das innere Dunkel in Jakob. Ihm war Angst und er war immer noch derjenige, der oft so gehandelt hat, wie Gott das nicht unbedingt sich vorgestellt hat. Ja, er war ein Betrüger und das passt eben auch. Er hat sich einiges erschlichen, war ein Stratege und hat oft das bekommen, was er wollte. Und er hat nicht unbedingt darauf vertraut, dass Gott handelt, sondern oft die Situation so eingefädelt, wie jetzt mit dem Esau, dass er eben die großen Geschenke gebracht hat, um seinen aufgebrachten Bruder zu besänftigen. Und da steht er jetzt an dieser Schwelle zum verheißenen Land, an diesem Fluss Jabbok. Und manche Bibelkenner, die sagen, dass es notwendig war, dass er eine innere Veränderung bekommt. Und die geschieht eben durch eine Begegnung mit Gott. Und bevor wir uns diese Begegnung noch mal genauer angucken, habe ich noch mal ein paar Fragen an uns. Wir haben gesehen, woher Jakob kommt und wo er jetzt gerade steht. Wie ist das bei uns? Wo kommen wir her? Was hat uns geprägt? Was ist vielleicht die stärkste Charaktereigenschaft, die man über uns sagen würde? Bei Jakob war das der Betrüger, das ist jetzt vielleicht bei uns nicht so. Aber was macht uns aus? Was sind vielleicht Eigenschaften oder Handlungen, die wir manchmal gerne verschweigen oder wo eigentlich eine Veränderung notwendig wäre? Dinge, mit denen wir immer mal wieder kämpfen. Und Wachstum und Veränderung, die kamen bei Jakob eben durch diese Begegnung mit Gott. Und die gucken wir uns nochmal an. Was ist da passiert? Jakob war allein, es war nachts, und er hat sich auf diese Begegnung vorbereitet. Und in dem Text lesen wir: Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er an das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Da ist also einer gekommen, wird nicht genau beschrieben, wer das ist. Es ist ein Mann, ein Unbekannter, der gibt sich auch nicht zu erkennen. Jakob fragt ihn ja später, wie heißt er denn? Und er antwortet darauf nicht. Aber wenn man die gesamte Geschichte anguckt und auch später in der Bibel, nochmal in Hosea zum Beispiel, da wird es erwähnt, dass es Gott persönlich war, der sich ihm in den Weg gestellt hat. Also Gott hat mit Jakob da gekämpft. Manche, oder in manchen Kommentaren kann man das auch lesen, dass manche davon ausgehen, dass es Jesus Christus war vor der Fleischwerdung, der da mit Jakob eben gekämpft hat. Es ist also Gott, der kommt in menschlicher Gestalt. Und ich finde es total spannend, dass Gott da so nah kommt und Jakob in so einer angespannten Situation begegnet. Er ist es, der auf Jakob zukommt. Als eine Person, mit der Jakob was anfangen kann, die er greifen kann, die er fassen kann, mit der er sogar ringen kann. Und wir wissen, dass Gott später Mensch geworden ist in Jesus. Und hier hat er das schon mal gemacht. Das scheint also keine einmalige Sache zu sein, sondern was sich durchzieht, was auf Gottes Charakter schließen lässt. Gott kommt nah und er wird greifbar. Und er ist es, der auf uns zukommt und der auch uns begegnen will. Wie läuft jetzt diese Begegnung ab? Diese beiden Männer kommen ja nicht zusammen und stellen sich erstmal vor, hallo, ich bin der und der. So, die reden erstmal nicht, sondern was die machen, ist gleich in den Ring gehen miteinander. Ich weiß nicht, wer von uns schon mal mit jemandem gerungen hat, vielleicht auf dem Pausenhof oder so. Ich mache relativ viel Sport, unter anderem auch Kickboxen. Und da machen wir immer mal wieder so Selbstverteidigungsübungen, auch so ein bisschen Ringen miteinander. Und es ist, das ist auffallend, dass man sich da ziemlich nahe kommt beim Ringen. Man ist da Körper an Körper, man muss in der Regel alles von sich reingeben, seine ganze Kraft, die man eben aufbringen kann, sonst ist man eben raus. Und ich lerne den anderen gut kennen, ja, wie macht er das, ja, wie viel Kraft hat er, wo liegen seine Stärken, seine Schwächen. Und ich und der andere machen sich auch verletzlich dabei. Ich lasse jemanden ganz nah an mich ran und der kann mich im Prinzip ausnocken oder mir wehtun, wenn er mich überwältigt und nicht auf meinen Stopp hört. Und für die Szene bei Jakob und bei Gott heißt es, Gott gibt sich ganz nah eben in diese Begegnung mit Jakob rein. Er bleibt nicht fern irgendwo im Himmel und sagt irgendwas, sondern er wird ganz nahbar. Ich finde das erstaunlich. Gott wird menschlich und er macht einen Schritt auf uns zu, um uns eben zu begegnen. Und er macht es nicht nur einfach so, um der Begegnung willen, sondern auch, weil er Jakob da was mitgeben will. Und das ist mein dritter Punkt. Wie geht Jakob aus dieser Szene wieder raus? Warum kommt Gott da eigentlich? Ja, was hat es für ein Ziel? Und wir können erstmal festhalten, dass Jakob anders rausgeht, als er reingekommen ist. Jakob braucht einen Segen, das weiß er auch und das sagt er, weil der Mann will gehen und Jakob lässt ihn nicht los. Er sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er ahnt, dass das eine übernatürliche Begegnung ist und er weiß auch, dass er eine Veränderung braucht. Er sehnt sich nach einem Wachstum, nach einem Segen. Und interessant ist, wie das eben auch abläuft. Dieser Mann fragt nach dem Namen von Jakob. Er sagt, wie heißt du? Und Jakob antwortet natürlich, Jakob, ist ja klar. Und in der Zeit damals steckte hinter dem Namen nochmal eine größere Bedeutung, die Identität von der Person eigentlich. Er muss sich also enthüllen und sagen, ich bin Jakob, der Betrüger. Und damit wird seine Vergangenheit klar, es wird klar, wer er ist. Gott fragt, wer bist du? Was macht dich aus? Und in der Frage schwingt auch ein bisschen mit, willst du weiterhin mit der Identität, die dich ausmacht, unterwegs sein? Und Gott ringt lange mit Jakob und erst als er dann diesen Schlag auf die Hüfte bekommt, als er lahmgelegt ist, da kann Jakob um einen Segen bitten. Und den Segen gibt ihm Gott, indem er ihm einen neuen Namen eben gibt, Israel. Und Israel bedeutet der Gotteskämpfer oder der mit Gott kämpft oder auch für den Gott kämpft. Jakob fragt also um einen Segen und er bekommt eine Namensveränderung, aber nicht nur einen neuen Namen, sondern auch eine neue Identität oder einen Neuanfang, eine Bestätigung der Verheißung. Er ist nicht länger Jakob, der Betrüger, sondern er ist Israel, dem Gott begegnet ist und der mit Gott gerungen hat. Und mit dem kann er ins verheißene Land auch ziehen. Es ist wie wenn Gott wichtig war, zu sagen, als Jakob kommst du hier nicht weiter mit deinem Eigenwillen, mit deiner Halsstarrigkeit, mit deiner Betrügergeschichte. Es ist eine Veränderung notwendig und die wünsche ich mir so sehr für dich, deshalb begegne ich dir. Was bedeutet das jetzt für uns, mein vierter und mein letzter Punkt? Ich glaube, jeder nimmt immer unterschiedliche Sachen aus Bibeltexten mit, deshalb ist es ja so cool, sich auszutauschen. Können wir jetzt hier nicht direkt machen. Deshalb teile ich einfach mal meine Gedanken. Ihr könnt euch ja später nochmal austauschen. Ich habe drei Punkte, drei Gedanken einfach dazu. Das eine ist, Gott kennt unsere Situation. Bei Jakob war es dunkel, er hatte Angst. Und manchmal sind wir vielleicht auch in so einer Situation mit lauter Fragezeichen, dass wir uns vielleicht auch mit uns selbst unerlöst fühlen, dass wir mit uns selbst nicht ganz im Reinen sind oder einer Situation gegenüberstehen, der wir nicht gewachsen sind. Und Gott kennt es, Gott weiß um unsere Situation. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Gott kommt nah, er wird eben menschlich, er wird für uns greifbar und er ringt mit uns. Bei Jakob war das tatsächlich ein Ringkampf und wir können das aber, dass wir Gott greifen können, können wir in Jesus erfahren. Er wurde Mensch, er hat gehandelt und dadurch für uns nachvollziehbar und greifbar. Er ist ans Kreuz gegangen, er ist auferstanden und damit haben wir eine Erlösung und können Gott nahe sein. Wir können ihm ähnlicher werden und müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Wir können das immer wieder nachlesen, das schenkt uns auch Gott in seinem Wort, in der Bibel. Wir haben da Hinweise im Alten Testament, wie bei Jakob, aber auch ganz viel im Neuen Testament, bei den vielen Briefen, wie wir jetzt im Jakobus lesen. Und ich will uns Mut machen, dass wir immer wieder wie Jakob in der Begegnung mit Gott sagen, ich lass dich nicht, bevor du mich nicht segnest. Und Gott zeigt eben in der Bibel und jetzt auch hier in dieser Geschichte, dass er das tut, dass er uns segnet. Und manchmal brauchen wir die Erinnerung immer wieder, deshalb ist es hilfreich in der Bibel, das immer wieder nachzulesen oder sich eben Begegnungsflächen mit Jesus im Alltag einbauen. Manchmal rutscht es runter, aber es ist so wichtig, dass wir das haben, hier im Gottesdienst oder im Gespräch mit Freunden oder mit einem Gebet am Abend oder im Hauskreis. Lasst uns das nicht vergessen, wie wichtig das ist, diese Begegnungen mit Gott, weil er uns da was mitgeben möchte. Und der dritte Punkt, den ich so mitnehme, ist, Gott verändert Menschen, uns ganz persönlich und eben auch andere, lebensverändernd oder auf dem Weg mit Jesus. Und er möchte, dass wir wachsen, er fordert uns heraus und er verändert uns. Und ich finde das eins von den großartigsten Dingen im Glauben, dass Gott an unserem Herzen interessiert ist, dass er weiß, wie wir sind. Vielleicht nicht so harte Betrüger wie Jakob, aber jeder kennt sich selber und kann in sich selbst manchmal reinschauen und vielleicht merken, was da auch nicht so heilig dran ist oder was nicht taugt unbedingt für einen Einzug ins verheißene Land, um in der Bibelsprache zu bleiben. Ja, manchmal eine Charakterschwäche, die uns irgendwie umtreibt oder dass wir immer an derselben Stelle wütend werden oder dass wir mit unseren Kollegen oder Kolleginnen nicht so toll umgehen, vielleicht ist auch manchmal in der Partnerschaft, dass sich eine ungünstige Dynamik einspielt oder vielleicht sind es Konflikte in der Familie, die immer wieder bei jedem Familientreffen hochkommen. Vielleicht sind es auch ganz andere Sachen, weiß jeder selbst eben. Ich habe mir mal überlegt, was ist es bei mir, einfach um ein paar Beispiele zu geben. Wenn ich mir überlege bei der Arbeit, was sind da meine größten Herausforderungen, ist es in der Regel nicht die viele Arbeit, mir macht Arbeiten viel Spaß, sondern es sind oft die emotionalen Konflikte, die mich beschäftigen und die ich nicht recht aufgelöst kriege. Da hänge ich mit meiner Persönlichkeit selber drin, mit dem, was ich eben mitbringe, dass ich manchmal zu schnell reagiere oder zu schroff kommuniziere, gerade wenn ich gestresst bin. Oder im Zusammenleben, anderes Beispiel, mit anderen oder in Freundschaften, dass ich merke, manchmal ziehe ich mich einfach zurück, ziehe ich mich raus, bin ich nicht mehr so nahbar, bin manchmal hart mit mir selbst und mit anderen, gerade auch, wenn ich gestresst bin. Oder Situationen in meiner Familie, wo ich merke, aus der ich stamme eben, das kostet mich Kraft immer wieder und es ist auch meine Persönlichkeit, die da mit drin hängt und es fällt mir dann schwer, innerlich gut zu kommunizieren oder mich zu sortieren und gut zu reagieren. Und es sind immer die anderen, die damit involviert sind, aber es bin eben auch ich selbst und ich mit meiner Persönlichkeit, die damit drinsteckt. Und in unserer Vision in der Chapel geht es um Wachstum, einmal im persönlichen Glauben, aber auch mit anderen, ja, in der Leiter- und Mitarbeiterschaft, so steht es drin. Das ist das Miteinander, wie wir miteinander umgehen. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir unseren Charakter, unsere Persönlichkeit immer wieder von Gott schleifen lassen, damit es miteinander eben gut funktioniert. Wir sind alle Menschen, die Ecken und Kanten haben. Und ich glaube, dass es immer wieder wichtig ist, dass man manches abschleifen lässt, damit es auch für die anderen um uns herum weicher wird. Jeder kennt sein eigenes Herz, was da vielleicht manchmal schwierig ist oder was Erlösung braucht. Und Gott sieht es und er bietet Erlösung an. In Jesus Christus, der für uns gestorben ist am Kreuz, er schenkt Errettung. Und wenn wir das annehmen, dann können wir eben wie Jakob sagen, ich habe Gott gesehen und ich wurde gerettet. Und ich wünsche uns das, dass wir immer wieder in diesen Ringkampf mit Gott gehen, dass wir uns verletzlich machen und zulassen, dass Gott an uns arbeitet, damit was Neues kommen kann. Das tut so gut, glaube ich. Das gibt Hoffnung. Und diese Hoffnung, die brauchen wir. Weil eben in der Welt sonst so viel ohne Hoffnung ist. Ja, da muss man ja auch nur reingucken. Konflikte, die Politiker, das Klima, die Armut. Wir brauchen Hoffnung. Und ich bin davon überzeugt, dass die Hoffnung eben nicht aus uns selbst rauskommt, auch nicht aus anderen, nicht aus unserem Handeln, sondern nur aus dem Handeln von Gott und von dem, was er schon gezeigt hat und was er getan hat, nämlich aus Jesus Christus. Und wie so eine Veränderung aussehen kann, manchmal auch so eine ganze radikale Lebensveränderung, da möchte ich noch zwei Beispiele teilen aus meiner Arbeit. Eins aus Kenia, eins aus Pakistan. Das eine ist der Nick, der ist als Fachkraft mit uns in Kenia unterwegs, arbeitet da als Sozialarbeiter mit Jungs, die aus dem Gefängnis kommen. Und da ist der Ruben, ein jugendlicher Kenianer, und den hat seine Familie gezwungen, Einbrüche zu verüben. Die haben ihn so durchs Fenster gehalten, damit er ins Haus steigen konnte und Sachen klauen konnte. Und einen von diesen Einbrüche ist eskaliert und dann kam er eben ins Gefängnis, wurde geschnappt und ist dann in so ein Zentrum gekommen, wo er so ein Ausbildungsprogramm mitmacht, so ein Resozialisierungsprogramm für Jugendliche. Und da ist eben auch der Nick dabei, der eben diesen einheimischen Partner in Kenia berät und so ein pädagogisches Konzept mit ihnen erarbeitet, dass diese jungen Männer im offenen Strafvollzug ihre Strafe eben absitzen. Und der Nick schreibt, das finde ich richtig cool, wie diese Jungs eben Gott begegnen und sich und da auch wachsen. Und er schreibt, häufig wirkt Gottes Geist so stark, dass ich jedes Mal überwältigt bin. Die Jungs reflektieren, warum sie sich so verhalten und wie schwer es ihnen fällt, sich zu ändern. Sie bitten um Vergebung, erfahren Heilung und Wertschätzung. Ich finde, das zeigt, wie schwierig das ist, wie sehr sie damit kämpfen, aber auch wie cool es ist, wenn es passiert. Das zweite Beispiel ist aus Pakistan. Pakistan ist ja stark muslimisch, 96% der Bevölkerung sind muslimisch, ganz wenige Christen. Und die Christen stehen eher am Rand der Bevölkerung und haben oft wenig Zugang zu besseren Jobs. Und wir arbeiten da mit einer Partnerorganisation zusammen, die Leute rausschicken, die als Team durchs Land reisen und eben so Händler auf den Markt schicken, damit die mit Menschen ins Gespräch kommen über Jesus und auch Bibeln verschenken. Und wir helfen mit Finanzen eben dabei mit, dass diese Bibeln da sind. Und eine Person, ein Mann hat es eben erzählt, dass er, wie er in Berührung mit diesem Team gekommen ist, ein Mann, der alleinerziehend war, drei Kinder, seine Frau ist an Covid gestorben und er hatte nach dem Tod von seiner Frau einen emotionalen und einen finanziellen Zusammenbruch auch. Und er hatte noch ein Fahrrad Und um ein paar Finanzen zu bekommen, wollte er das verkaufen, ist auf den Markt gegangen und hat dann einen von diesen Händlern getroffen, der Lebensmittel verkauft hat, und kam mit ihm ins Gespräch. Und der Mann war total berührt davon, wie offen dieser Mann war, wie er ihm mit Fürsorge und auch mit Zuneigung begegnet ist. Ganz das Gegenteil, wie er sonst eben aus seinem Umfeld kannte. Und dann sind sie ins Gespräch gekommen über Gottes Liebe und wie Gott für ihn auch sorgen möchte. Und dann hat er eine Bibel bekommen und hat da drin zu lesen bekommen. Und er schreibt, es gab mir Frieden und die Worte waren voller Trost und Hoffnung. Mein Herz wurde voll Freude und Frieden. Ich glaube, das zeigt auch, wenn Gott Menschen begegnet, dann geschieht Veränderung und dann geschieht Wachstum. Ich finde das richtig cool, mich begeistert es. Genau, ich bin am Ende von der Predigt angekommen und fasse nochmal so kurz zusammen. Wir sind eingestiegen mit ein paar Fragen zu unserer Beziehung mit Gott und wie wir da unterwegs sind, wie wir wachsen. Und Wachstum ist eben auch die Vision der Chapel für dieses Jahr. Und wir haben uns den Ringkampf zwischen Jakob und Gott eben angeschaut, woher Jakob kommt, wie er in diese Begegnung reingegangen ist, was da abgelaufen ist, wie es Jakob verändert hat und wie er auch Wachstumsschritte gemacht hat. Und drei Punkte habe ich einfach so formuliert nochmal, die mir wichtig geworden sind. Gott kennt uns und kennt unsere Situation. Gott kommt uns nah. Er ist der Initiator von dieser Begegnung und er ist an unserem Wachstum interessiert. Und die Begegnung mit ihm verändert uns. Und ich wünsche mir, dass wir Gott immer mehr entgegenwachsen und dass wir uns dafür einsetzen, dass viele Menschen auch solche lebensverändernden Begegnungen mit Gott haben. Wie dieser Ruben in Kenia oder dieser Mann in Pakistan. Und ich glaube und bin davon überzeugt, dass wenn wir Gott entgegenwachsen, dann zieht es Kreise. Dann bleibt das nicht für uns, sondern wird es sichtbar in unser Umfeld rein, in unsere Freundschaften rein, in unsere Nachbarschaft hier in Stuttgart von der Chapel, aber auch über die Grenzen, über die Ländergrenzen raus ins internationale Umfeld. Und ich bin gespannt, was Gott da mit uns noch vorhat. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns liebst und dass du dich selbst aufgegeben hast für uns. Danke, Herr, dass du auf die Erde gekommen bist, dass du ans Kreuz gegangen bist und dass du uns nachgehst und uns verändern willst. Herr, du kennst uns, du weißt, was uns beschäftigt, du weißt, wo wir herkommen aus der Woche und wo wir auch wieder hingehen. Und Herr, ich wünsche mir, ja, dass wir viele, viele Begegnungen mit dir haben, die auch so eine verändernde Kraft haben, dass wir in unserem Glaubensweg weiterkommen, dass wir dir entgegenwachsen, dass wir dir näher kommen und dir ähnlicher werden. Hilf du uns, ja, dir immer wieder zu begegnen, da auch Zeiten in unserem Alltag zu haben. Und hilf du uns, davon zu erzählen, das weiterzugeben, mit offenen Augen durch unser Umfeld, durch unsere Welt zu laufen und andere dorthin auch einzuladen, dass auch sie von dir hören, von deiner Liebe und von der Kraft dieser Veränderung. Amen.